Tada ist ein Coworking-Space in Zürich-Albisrieda mit flexibler Kinderbetreuung, Sitzungszimmer, Events und vielem mehr. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, der Startup-Podcast von der Schweiz. Heute sind wir zu Gast bei Tada. Herzlich begrüßt dafür CEO und Co-Founderin von Tada, Sarah Steiner. Herzlich willkommen, Sarah, oder danke für die Gastfreundschaft.
Hey, danke vielmals und danke, dass ihr da seid.
Sarah, erklär uns doch kurz, was ist Tada und was bieten ihr alles an?
Tada ist da, wo wir heute sind, ein Coworking-Space mit Kinderbetreuung. Das heisst, die Leute können bei uns arbeiten kommen und gleichzeitig werden ihre Kinder bei uns professionell betreut. Wir sind aber auch beratend tätig, indem wir mit Unternehmen zusammensitzen und eben über Vereinbarkeit, nicht nur von Beruf und Familie, aber generell über Vereinbarkeit reden und dort den Unternehmen helfen, wie sie als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen werden können.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Und wie verdienen ihr euer Geld dabei? Also beziehungsweise was kostet so ein Coworking Space bei euch, wenn ich jetzt als Privatperson so einen will buchen?
Also wir haben verschiedene Modelle. Du kannst eigentlich einfach reinlaufen. Du kannst auch ohne Kind kommen. Das heisst, du musst nicht irgendwo ein Kind auslehnen, damit du bei uns arbeiten darfst. Dann kannst du entweder einen halben Tag bleiben, das sind 5 Stunden, oder einen ganzen Tag, das sind 10 Stunden. Oder eben du hast wie so ein Mehrfahrten-Kärtchen, wie beim Zugfahren, wo du dann quasi 5 von 10 Tagen hast und das wird dann so abgezogen. Ein Tag bei uns nur Coworken kostet 44 Franken. Und wenn du dein Kind mitnimmst, dann sind wir bei ein bisschen mehr, dann sind wir bei 180 circa.
Und es gibt auch so für Teams, habe ich gesehen.
Ganz genau, wir haben auch Teams, die bei uns arbeiten, also sagt das Startups oder kleine Agenturen, die nicht wollen, ein eigenes Büro sich leisten, wo sie dann auch noch müssen schauen, dass die Kaffeemaschine sauber ist und der Drucker genug Papier hat. Und auch viele Mitarbeitende von diesen Teams halt einen Teil im Homeoffice machen und einen anderen Teil können bei uns sein.
Aber was war wirklich von Anfang an eure Zielgruppe, die ihr angefangen habt?
Zielgruppe sind eigentlich Eltern, oder? Weil es geht ja darum, dass wir das Kombimodell haben von Coworking und Kinderbetreuung. Das heisst, Eltern, die darauf angewiesen sind, dass sie auch flexibel einen guten Betreuungsplatz für das Kind können buchen können.
Jetzt gehen wir ganz am Anfang vom Start von Tada. Wie sind jetzt so die ersten Schritte gewesen? Was habt ihr dort umgesetzt am Anfang, dass es jetzt so ist, wie es jetzt ist?
Also am Anfang, wo wir zuerst mal darüber nachgedacht haben, um einen Coworking-Space mit Kinderbetreuung zu gründen, haben wir eigentlich wie so ein Haus von der Vereinbarkeit in unseren Köpfen gehabt. Wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, hey, wir machen dann noch Events und am Abend noch Sachen und wir haben dann auch noch einen Sportspace, wo dann die Leute auch noch Sport machen können und gleichzeitig das Kind betreuen und gleichzeitig arbeiten. Und ja, wir haben sehr hochtrabende Ideen gehabt, haben dann schnell gemerkt, dass wir so ein bisschen zurückbuchstabieren und einfach mal anfangen mit eben dieser Coworking-Geschichte und dieser Kinderbetreuungsgeschichte das richtig machen und dann auch so schauen, wo sind Bedürfnisse und wo eben auch nicht.
Jetzt der Businessplan, wie hat der damals ausgesehen? Also was habt ihr euch dabei überlegt? Du hast jetzt ganz viele Sachen aufgezählt. Ist das im Businessplan so alles drin gestanden?
Das ist im ersten Businessplan sind ganz viele Sachen drin gestanden. Bei den ersten Gesprächen mit den Investoren haben wir dann schnell gemerkt, dass dort viele Fragen auch kommen, wo wir nicht so richtig Antworten darauf kamen, respektive auch dort der Input kam, ist, hey, konzentriert euch doch mal auf das viel zitierte MVP. Quasi macht das, was ihr wirklich machen wollt, macht das gut, testet das und genau. Und ursprünglich ist der Businessplan aber auch, also so die Idee gewesen, hey, wir machen jetzt zuerst mal Zürich, da in Albisrieda, wir machen dann vielleicht noch ein zweites und ein drittes Zürich, dann gehen wir auf Bern und auf Basel. Und am Schluss gibt es ganz viele Tadas auf der ganzen Welt und dann ist die Pandemie gekommen und wir haben es erst mal ein bisschen müssen umdenken.
Das war so ein bisschen ein Reality-Check gewesen. Das heisst, was habt ihr so mit Flight, sag jetzt einmal, müssen anpassen und was hat verhebt bis jetzt von Anfang an und was haben wir müssen wie justieren, dass es jetzt so ist, wie es jetzt ist?
Mega viel justieren am aktuellen Modell haben wir eigentlich gar nicht müssen. Also ich glaube, der Kinderbetreuungs- und der Coworking-Teil, der funktioniert. Wir haben wenn wir über die Strategie reden, müssen Anpassungen machen, weil es wie auch durch die Pandemie sicherlich so offensichtlich gewesen ist, dass wenn plötzlich eben nichts mehr funktioniert, dass wir sehr hohe Fixkosten haben, sowohl Miete als auch Personal. Und dass wir, wenn wir das skalieren wollen, bei jedem neuen Space ja uns wieder sehr viele Fixkosten anhängen und das auf Dauer so nicht kann gut gehen, auch weil der reine Coworking-Teil und der Kinderbetreuungsteil auch relativ margenschwache Geschäfte sind. Das heisst, wir sind dann schnell auch schon in Kontakt gekommen mit Unternehmen, die da haben wollen Abos haben, die da gearbeitet haben, die aber generell ganz grosse Unternehmen halt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder das Thema Eltern halt bei sich intern haben und wir uns dort als Experten zu Rate gezogen haben und entsprechend ist dort eine sehr grosse Zusammenarbeit auch mit der Swissfree entstanden und wir haben dann im September vorletztes Jahr haben wir dort die interne Kinderbetreuung bei der Swissfree aufbauen und dann habe ich gemerkt, es ist für uns viel lukrativer und auch viel schneller in den Entscheidungsweg, wenn wir mit den grossen Unternehmen zusammenarbeiten und die Skalierbarkeit dort drüber generieren.
Also ist nachher Business-to-Business ist ein bisschen mehr aufgekommen bei euch?
Ganz genau. Sicherlich auch, jetzt nicht nur wegen Corona, aber ich glaube, die ganze Arbeitswelt, die sich sehr verändert, auch Bedürfnisse von Arbeitnehmenden, die sich sehr verändert. Und wir haben früher immer vom Fachkräftemangel gesagt, es ist inzwischen ein Arbeitskräftemangel, es hat nicht genug Leute, die der Schweizer Markt hergibt. Und ein Teil der Lösung sind dort halt tatsächlich Frauen, weil viele Unternehmen Frauen verlieren. Meistens zu dem Zeitpunkt, wo quasi deine Karriere als Frau wie die nächste Stufe erreichen sollte, hast du gleichzeitig die Fragestellung, gründe ich eine Familie oder gründe ich keine. Und wenn du eine gründest, dann sind halt viele Frauen gesehen, wie nicht, wie sie das alles unter einen Hut bringen. Und dort mit den Unternehmen zusammenarbeiten und ihnen wie aufzeigen, hey, es gilt zum Brücken bauen, damit du die Frauen nicht verlierst. Weil es ist nicht einmal nur das Problem, dass du sie ersetzen musst. Ich meine, es ist jede Fachkraft oder Arbeitskraft, die du verlierst, kostet einfach auch auf der Know-how-Schiene unglaublich viel Geld.
Du hast vorher erwähnt, Corona hat euch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie fest hat es euch aber dann im Nachhinein auch geholfen?
Corona hat sicher geholfen im ganzen Mindset, wie man heute schafft. Also man schafft viel flexibler. Ich meine, wir haben mit vielen Unternehmen schon geredet vor der Pandemie, wo es darum gegangen ist, hey, wenn ihr nicht ein Corporate-Abo bei uns lösen und euren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, um auch da zu arbeiten und dann eben können flexibel Kind betreuen. Und dort haben wir oftmals gehört, nein, also bei uns muss man bei uns im Office arbeiten. Und dann ist die Pandemie gekommen und der Bundesrat hat gesagt, und jetzt bleiben wir alle daheim. Und siehe da, es hat doch nicht ganz so viele grosse Unternehmen geklopft, wie sie das Gefühl hatten, es ist dann ganz schlimm, wenn sie nur noch zu Hause arbeiten und niemand arbeitet dann. Und dort hat es einen riesen Shift gegeben. Und auch wenn die Unternehmen gerne hätten, dass die Leute wieder zurückkommen ins Büro, ist die Realität einfach eine andere, weil die Leute einfach auch, ich glaube, aus Mobilitätsgründen raus nicht mehr ins Büro gehen, um, blöd gesagt, ihre Mails zu checken. Oder es gibt immer noch viele Sachen, wo es cool ist, wenn du im Team bist, wenn du einander siehst, wenn du kannst interagieren, aber es gibt auch viele Arbeiten, wo du eben wirklich kannst remote machen, dort, wo es für dich gerade am angenehmsten und passendsten ist.
Gehen wir noch mal ein bisschen zurück an den Anfang, wo wir am Investoren gesucht waren. Wie sind ihr finanziert im Moment und wie habt ihr das damals gemacht und habt ihr euch von Anfang an gerade Löhne ausgezahlt oder habt ihr so ein bisschen gesagt, hey, wir wollen lieber wachsen als also so das Commitment für das Startup oder wenn ihr halt privat den Lohn neu auszahlen?
Ich glaube, die Firma ist sehr generisch gewachsen. Ich meine, wir sind ganz am Anfang wirklich ein Online-Magazin gewesen, wo wir das vierte wie aufgebaut haben. Wir haben dort, nachdem wir mit den ersten Werbekunden zusammengearbeitet haben, wie eine Kollektivgesellschaft gegründet, weil es eigentlich kein Risiko gegeben hat. Ich meine, es war ein Online-Medium gewesen, oder ist es immer noch. Und dann, wo die Idee vom Coworking Space aufkam, ist schnell klar gewesen, dass mit der Kollektivgesellschaft wird es nicht sein. Einerseits vom Risiko her, vom unternehmerischen her, vom Haftungsrisiko her auch. Und andererseits auch von der Finanzierung. wenn wir dort, nachdem wir den ersten Businessplan geschrieben haben, gemerkt haben, so, aha, also gut, 3,50 Franken langen nicht, um einen Coworking Space mit Kinderbetreuung aufzubauen, da muss ein bisschen mehr Geld hin. Entsprechend haben wir dann zeitgleich, wo wir die Investoren gesucht haben, wo wir dann gewusst haben, dass wir das Startkapital werden haben, Kollektivgesellschaft, zuerst in die GmbH und dann in die AG gewandelt, sind Investoren finanziert, haben einen Teil von, also klassisch halt von der Anteil an der Firma weggegeben. Wir haben, wo wir gegründet haben, den Coworking Space, uns von Anfang an Löhne ausgezahlt und das ein bisschen aus dem Grund heraus, dass das Commitment für Startup hat für mich nicht so viel damit zu tun, ob ich mir jetzt einen Lohn auszahle oder nicht. Ich meine, Arbeit hat schlussendlich einen Wert und also es ist... Wir sind alles, wir vier Gründerinnen sind, also unsere Einkommen spielen in unserer Familienkasse eine maßgebliche Rolle. Und es ist wie nicht gegangen, dass jemand von uns sagt, hey, es ist jetzt einfach for free for the company. Ist aber auch nie ein Thema gewesen, dass wir das irgendwie hätten müssen, unseren Investoren so verargumentieren. Also es war für die Investoren wie klar gewesen, dass wir uns Löhne auszahlen. Natürlich sind die nicht in dem Bereich, wie sie vorhin gewesen sind, in den Jobs, die wir vorhin hatten. Auch das liegt aber in der Natur der Sache und ist so auch total okay. Also ich glaube, das ist das Commitment, wo du musst geben, wenn du gründest. Dass wenn du von einem sehr gut bezahlten Job kommst, du dir nicht kannst, ja, wieder deine 10, 12, 13.000 auszahlen. Also das ist einfach so.
Wie ist sonst so der Markt in dem Bereich Coworking Space? Jetzt gerade Zürich, Schweiz?
Es hat sehr viel Coworking Spaces. Es entstehen auch immer wieder neue. Es hat viele solche Nischen-Spaces, die auf IT oder so ein auf gewisse Branchen ausgerichtet sind. Gleichzeitig ist es halt tatsächlich so, dass du mit dem reinen Coworking nicht wahnsinnig viel Geld kannst verdienen. Also du brauchst Meetingräume, was wir auch haben. Wir haben viele Firmen, die bei uns kommen, ihre Offsites machen. Das ist für uns interessant. Der ganze Space als Eventfläche ist interessant. Auch als Dreh- oder Shooting-Location, wo wir dann können vermieten können. Viele Coworking Spaces in der Schweiz haben sogenannte Einzel- oder Teambüros, wo sie wirklich quasi dann einzelne Räume an ganze Teams vermieten. Das ist wie eigentlich der fixe Revenue, den sie jeden Monat haben, den sie auch planen können. Das haben wir nicht, ist bei uns entsprechend auch tatsächlich die Schwierigkeit, weil die Volatilität von den Kunden, oder sie kommen nicht. Wenn sie in die Ferien gehen, zahlen sie entsprechend auch nicht. Wenn sie in die Ferien gehen, haben wir die Kinder in der Kinderbetreuung. Das ist das, was wir immer haben wollen, weil wir wirklich das Gefühl haben, dort ist es einfach so schwierig in dieser Flexibilität und gleichzeitig ist es halt aus der Business-Sicht aus, ist Flexibilität eigentlich schwierig.
Was für Marketing-Tools nutzen ihr, um neue Kunden zu gewinnen, jetzt gerade für Events, eben für Shootings, für, ja, weil es ist ja wirklich eine schöne Location, es bietet sehr viel.
Mhm. Wir haben sicherlich einerseits ein grosses Netzwerk aus unserem früheren Leben, also die anderen drei Mitgründerinnen von mir kommen alle aus der Werbeindustrie. Das heisst, sie haben bei grossen Agenturen gearbeitet. Das hilft sicher, wenn man dort immer noch sein Netzwerk hat. Andererseits haben wir über das Magazin, das wir halt schon wirklich lange haben, auch eine grosse Community aufgebaut. Wir sind relativ stark auf den sozialen Medien, haben uns auch eine Brand aufgebaut, die die Leute kennen. Und das hilft sicher. Ich meine, die Brandwahrnehmung von Tada ist da, die Leute kennen Tada und Tada sieht auch aus. Und Tada sieht immer gleich aus, das ist uns von Anfang an sehr, sehr wichtig gewesen. Entsprechend sieht auch der Space aus, wie er aussieht. Ich meine, der ganze Designaspekt ist für uns wichtig. Auch wir kommen nicht schlussendlich um Google Ads und so weiter herum. Haben wir lange gedacht, wir sind super cool und arbeiten das ohne. Haben dann relativ schnell gemerkt, ah nein, vielleicht gleich doch nicht. Und merken dort auch, oder es ist eine Investition, die zwar hoch ist, die sich aber schlussendlich einfach wirklich lohnt. Und das ist, glaube ich, einer von diesen Tipps, die ich weitergeben würde. Ich glaube, wir hätten viel früher müssen, viel mehr Geld in das setzen und nicht das Gefühl haben, wir können ein bisschen ohne.
In der Startup-Welt gibt es ja auch so viele so, Coaches, die Startupperinnen oder Startupper so ein bisschen unterstützen. Hast du irgendjemanden, wo du kannst anrufen, wenn du irgendeinen Rat brauchst, jetzt gerade bei so Themen, die du jetzt gerade erwähnt hast?
Spezifisch bei so Themen nicht, aber wir haben ein Investorennetzwerk, also ich glaube, alle unsere Investoren haben, also das war schon mega wichtig, die Wahl von ihnen, dass wir nicht nur sie aus Geld, also wegen Geld haben, sondern weil wir sie brauchen für sei es jetzt Netzwerk oder eben ihr Wissen. Wir haben ein paar Investoren, die selber in der Startup-Szene sind, die erfolgreich gegründet haben und erfolgreich verkauft haben, die uns dort sicherlich immer wieder unter die Arme greifen. Wir scheuchen uns dort auch nicht, um das Telefon in die Hand zu nehmen oder eben auf einen Kaffee einzuladen und zu fragen. Weil schlussendlich ja, kannst du ja nur profitieren, wenn du von irgendwelchen Erfahrungen, also wenn du nicht gerade musst selber auf die Schnauze fallen, sondern vielleicht kannst du auch fragen, du, wo du auf die Schnauze fallen bist, wie ist das gegangen, können wir es bitte anders machen? Genau, und gleichzeitig haben wir auch immer wieder so Sessions gemacht mit so Coaches, bessere und schlechtere. Ich glaube, auch das gehört ein bisschen dazu. Schlussendlich finde ich immer aus so Sessions raus, also was ich immer meistens rausnehme, ist so ein bisschen das Gefühl, jetzt haben wir nicht so viel geschafft, respektive wir sind eigentlich immer noch am gleichen Ort wie voran. Was aber wiederum mir einmal auch so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass wir in dem Fall einfach nicht so verkehrt unterwegs sind. Weil wenn du in einem Workshop in eine auf Visions- oder Missionsseite auch strategisch am Ende des Tages eigentlich eine bessere Version hast von dem, was du am Anfang des Tages gehabt hast, aber immer noch den gleichen Weg eingeschlagen bist, dann habe ich das Gefühl, ist das einmal nicht so ein schlechtes Zeichen.
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Was ist eure Vision? Wo seht ihr euch in, sagen wir, 5 Jahren?
Das diskutieren wir immer wieder, was ist unsere Vision? Unsere Vision ist tatsächlich, dass die Schweiz Familie oder eben vereinbarkeitsfreundlicher wird. Ich möchte, dass, wenn meine Tochter sich muss überlegen muss, ob sie eine Karriere oder ein Kind hat, also dass sie sich das eben nicht mehr muss überlegen muss, weil es einfach Hand in Hand geht, dass es völlig klar ist, dass du auch als Frau einfach einen ganz normalen Karriereweg kannst eingehen kannst und dort aber halt mit dem Ding, dass man muss einsehen, dass der Karrierepfad von einer Frau einfach anders verläuft wie der von einem Mann und das auch nichts Schlechtes ist. Aber man muss das wissen und die Unternehmen müssen das wissen und entsprechend muss man das auch können planen und begleiten.
An was schaffen ihr gerade zur Zeit, um diese Ziele zu erreichen?
Wir arbeiten gerade aktuell momentan an einem neuen Angebot, wo wir mit den Corporate-Kunden umsetzen wollen, was eben genau darum geht, um die Brücke zu bauen für die Frauen und das in einem Programmrahmen rein, wo wir sie können langfristig auch begleiten können, auch kommunikativ, weil wir da dort einfach sehen, dass die Unternehmen oftmals sehr viel machen, aber nicht so gut kommunizieren und es braucht ganz dringend die Rollenbilder, sowohl Frauen und auch Männer, die anstehen, die erzählen, die auch als Inspiration gelten, wie wenn ich in einer Firma bin und wie nur immer 100% Männer im Management sehen, also dann ist es ja wie klar, was ich als Frau denke.
Dies Highlight und dies Lowlight, seit ihr mit Tada gestartet sind?
Mein Highlight ist, glaube ich, nicht so eins, sondern es ist eigentlich so ein tägliche, eigentlich der Alltag, den wir haben in der Firma. Wenn ich sehe, wie viele Leute das inzwischen bei uns arbeiten, wie wir auch mit unseren Angestellten sind, wie sie mit uns sind, was wir für eine Kultur pflegen, das ist das, was wir immer haben wollen. Und das, was wir tatsächlich hinbekommen, wo aber gleichzeitig wahrscheinlich auch gerade eben das Lowlight ist, weil wir auch schlecht sind, um unseren Erfolg zu feiern. Also wir sind immer so ein bisschen am Rennen und am Tun und oftmals irgendwie auch gefangen im Operativen und im Alltag und das muss man noch und das muss man noch und das muss man noch und irgendwie schafft man ja gleich nie alles. Und entsprechend ist dann so ein bisschen okay, wir haben das und das Projekt. Also Swiss Re ist ein mega gutes Beispiel. Ich meine, wir haben eine Kinderbetreuung für Swiss Re dürfen umsetzen und betreiben. Und wir haben schlussendlich den Vertrag unterschrieben und es war dann wie und next. Also nicht im Sinne von next grosses Unternehmen, sondern ja, das Telefon ist gerade noch irgendwie dort und ah, der Drucker hat kein Papier mehr. Und es ist dann so ein bisschen, irgendwann musst du wie einfach auch mal schnell anhalten und schauen, hey, das war unfassbar cool gewesen und lass es uns einfach mal feiern.
Ist das also ein bisschen dein grösstes Learning seit dem Start, dass man den Erfolg mehr feiern sollte?
Unbedingt. Und ja, sowohl der Erfolg, sowohl der Erfolg feiern, als auch viel mehr über den Misserfolg oder dass die Sachen, die irgendwie nicht so recht funktionieren, irgendwie auch reden und das nicht nur immer als Misserfolg abtun. Ich glaube, das ist ja auch das, was in der Startup-Szene immer wieder zum Thema kommt. Lass uns ein bisschen mehr, ja, für ich sage, amerikanisch sein und ein bisschen mehr fehlen und nicht immer das Gefühl haben, dass, wenn es nicht klappt, dass dann gerade die Welt untergeht. Weil sie geht also wirklich sehr selten unterwegs so Sachen. Also eigentlich nie.
Ihr seid ein grosses Team von vielen starken Frauen, die da aufgebaut haben und führen. Was gibst du den Frauen mit auf den Weg, die in dieser Unternehmerinnen-Bubble sind, die ihre Ziele gerne erreichen
wollen? Hey, vernetzt euch viel mehr, fragt viel mehr, sind viel offener, sind, und das klingt so doof, aber sind ein bisschen mehr Mann in dem Sinne. Ich glaube, also der Grund, warum Männer schneller gewisse Sachen erreichen, ist, also es hat sicher einerseits damit zu tun, eben mit dem Career Life Cycle, wo wir schon davon geredet haben, andersrum aber einfach auch, weil der Mann tendenziell, wenn man das darf sagen, weniger überlegt und einfach mal macht und so ein bisschen seine Dudes um sich schart und dann einfach so ein bisschen laut rausposaunt, was jetzt gerade das Thema ist. Und ich glaube, wir als Frauen haben immer so eine Tendenz, zum alles ein bisschen überdenken und, also wirklich überdenken im Sinne von zu viel denken und was können sie, wenn, und so kommst du irgendwie wie einfach nicht so weit oder nicht so schnell so weit.
Sarah, danke dir viel mal für das interessante Gespräch und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg.
Danke vielmals, das wünsche ich euch auch.
Dankeschön.